Ja, auch von mir erstmal einen ganz herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum des Eintritts in die Diakonissenschwesternschaft und den beiden Schwestern Margarete mit und ohne Haar auch zum Geburtstag. Schön, dass das zusammenfällt und dass wir das zusammen feiern dürfen. Ich habe mal gehört von einem englischen Pfarrer, der ein hohes Dienstjubiläum hatte, dann kam der Bischof zu Besuch und kommentierte das und sagte, das ist eine lange Freundschaft. Und vielleicht ist das auch ein gutes Wort für Ihr Jubiläum, eine lange Freundschaft mit unserem Herrn, der Sie berufen hat, eine lange Freundschaft, die Sie geteilt haben, eine lange Freundschaft, in der Sie vieles erlebt haben, in der Sie getragen wurden, in der Sie sich eingesetzt haben und die gehalten hat bis zum heutigen Tag und die weitergehen wird. Herzlichste Glückwünsche zu dieser langen Freundschaft. Wir haben, als wir über den Gottesdienst uns ausgetauscht haben, gesagt, wir bleiben einfach bei dem Predigttext, der offiziell für heute vorgesehen ist. Es ist auch eine Geschichte von einer Freundschaft mit Gott, die aber gerade an eine Grenze kommt, in einer Krise steckt. Und ich glaube, das ist auch für uns inspirierend. Ich hoffe es jedenfalls. Und es steckt drin. Wir haben jeder von uns, jede von Ihnen hat eine ganz individuelle Lebensgeschichte, eine andere Herkunft, andere Prägungen. Und dann haben Sie sich zusammengetan in dieser Schwesternschaft und gesagt, diesen Weg gehen wir jetzt gemeinsam und wir sind alle gemeinsam berufen, zum großen Leib Jesu, ihm da nachzufolgen. Und dann berührt sich die kleine individuelle Lebensgeschichte mit der ganz großen von Gottes Volk und Gottes Wegen. Und das sehen wir in dem Predigttext und ich glaube, das gilt auch für jeden von uns. Es ist die Geschichte von der Jakobsleiter aus dem Alten Testament, aus dem Buch Genesis. Aber bevor ich die lese, erzähle ich kurz die Vorgeschichte, damit wir ganz reinkommen. Denn es ist nicht einfach irgendeine Begegnung, die an einem willkürlichen Zeitpunkt stattfindet, sondern Jakob ist auf der Flucht. Jakob war ein Mensch, der wusste, dass Segen wichtig ist. Der wusste, Segen macht den entscheidenden Unterschied. Ich will unbedingt den Segen haben. Nun gab es damals einen Segen, der war einmalig, das war der Erstgeburtssegen, den teilte nicht der Priester mit, den gab es nicht in der Gemeinde, sondern der Vater. Der Vater gab seinem Erstgeborenen diesen Segen und auch erst gegen Ende des Lebens des Vaters. Und die Geschichte ist relativ bekannt aus der Bibel. Es gibt zwei Brüder, Jakob und Esau ist der Erstgeborene, dem dieser Segen eigentlich zusteht. Und Jakob will ihn so unbedingt haben, dass er trickst. Er macht so einen komischen Tauschhandel mit dem Bruder, als der mal müde und hungrig von der Arbeit kommt, gegen einen Teller Linsengericht, kauft er dem Bruder das Recht dazu ab, muss aber trotzdem danach, als es dann soweit ist, dass der Vater den Segen spenden will, den Vater betrügen. Na, das ist eine schöne Geschichte, ich spare mir jetzt die Details, aber er betrügt den Vater, macht ihm vor, dass er der andere Sohn ist und kriegt diesen Segen. Daraufhin ist Esau sauer, kann man irgendwie verstehen. Andererseits, er hat es auch für wenig Gegenwert verkauft. Die Mutter Rebekka kriegt das mit, dass Esau so sauer ist, dass er Jakob töten möchte, warnt Jakob und Jakob flieht. Und wisst ihr was? Es gibt eine entscheidende Heilsgeschichte über Abraham. Eine Familiengeschichte, die muss Gott hinkriegen. Und er sucht sich so eine Familie aus. Also hätte er nicht, ich meine, es gibt doch wahrscheinlich in allen Werken, Gemeinden, Verbänden diese bewährten Familien, haben wir in der SMD auch, Gott sei Dank, die manchmal in zweiter, manchmal schon in dritter Generation sich bewährt haben, da arbeiten, da einbringen, wo man sagen kann, okay, die sind einigermaßen verlässlich. Und diese Familie, eine Segensgeschichte, auf die es ankommt. Schon die zweite Generation nach Abraham wird schwierig da mit Isaak und so, ne? Immerhin klappt dann, Isaak hat zwei Söhne und jetzt diese Geschichte. Muss das sein? Hätte Gott nicht eine bewährtere Familie wählen können? Nein, er wählt diese Chaoten. Und jetzt ist es wirklich, steht alles in Frage. Diese Familie soll den Segen weitergeben, aber wenn die Söhne sich gegenseitig umbringen, war es das. Oder der Sohn, der nicht mal weiß, was Segen bedeutet, das nicht wertschätzt, daneben auch noch Frauen geheiratet hat, die Gott nicht nachfolgen. Oder der Sohn, der Betrüger ist. Wie soll das weitergehen? Jakob flieht, er muss aus der alten Heimat fliehen und jetzt ist die letzte Nacht auf dem alten Gebiet, die letzte Nacht in der alten Heimat. Und er weiß, ab morgen wird's schwer. Ab morgen muss ich in die Fremde, allein, ohne den Schutz meiner Familie. Er hat auch keine Schwesternschaft oder Bruderschaft, die ihn begleitet. Ganz allein in die Fremde. Und diese Segensgeschichte Gottes scheint ziemlich wackelig geworden zu sein. Wie soll's weitergehen? Das ist der Punkt, an dem Jakob ist. Und jetzt lese ich ihn aus Genesis 28. Aber Jakob zog aus von Beerscheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden. Die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stätte Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Das ist das Wort unseres Gottes. Jakob kommt mit diesen bangen Fragen und er legt sich schlafen. Er nimmt sich einen Stein. Das klingt nicht sehr bequem. Ich weiß, dass Sie als Diakonissenschaft auch ein einfaches Leben führen, was weltlichen Besitz angeht. Aber ich hoffe doch, dass es nicht so einfach ist, dass Sie nicht wenigstens anständige Kopfkissen haben. Denn das ist nun wirklich jedem Menschen gegönnt. Das ist kein Luxus. So ein bisschen Bequemlichkeit darf dann schon sein. Jakob nimmt einen Stein, der dann später noch Bedeutung bekommt in der Geschichte. Und er schläft ein. Und dann hat er diesen besonderen Traum. Und der Traum ist fast sprichwörtlich geworden, die Himmelsleiter. Ich muss das ein bisschen korrigieren, weil dieses Wort und das Bild eigentlich irreführend ist. Es ist ja bei manchen manchmal fast in die Sprache eingegangen, die Himmelsleiter oder Stairway to Heaven. Da stellen wir uns eine Leiter vor und die Leiter steht da und geht senkrecht nach oben. Und ich muss Ihnen gestehen, ich habe manchmal Träume, die an Albträume grenzen, da muss ich so eine Leiter ganz, ganz, ganz hoch. Und das Entscheidende bei der Leiter ist ja Schritt für Schritt. Und je länger die ist, desto mühsamer wird es, Schritt für Schritt sich da hochzuarbeiten. Und je höher man kommt, desto gefährlicher wird es. In meinen Träumen sind das dann 10, 20 Meter. ohne Seil und ich schaue runter und denke, jetzt bloß nicht nachdenken, bloß nur weiter Schritt für Schritt. Und jedes Mal endet der Traum, bevor ich oben ankomme. Ich weiß nicht, ob es da eine tiefenpsychologische Deutung für gibt. Vielleicht gibt es einen Experten, der mir das hinterher sagen kann. Genau das ist hier nicht gemeint. Wörtlich heißt es im Hebräischen auch gar nicht Leiter, sondern eher sowas wie Aufschüttung. Vielleicht Treppe oder Stiege. Und was gemeint ist, ist nicht Klettern Schritt für Schritt, sondern das Bild ist ein ganz anderes. Wenn wir als Bild eine Brücke verwenden, dann ist der entscheidende Punkt ja, dass eine Brücke zwei Orte verbindet. Nicht, dass man sie Schritt für Schritt gehen muss. Muss man auch, wenn man rübergehen will. Aber das entscheidende Bild sagt, es verbindet zwei Orte. Und so ist das hier gemeint, nur eine Brücke von der Erde zum Himmel funktioniert nicht. Die muss ja nach oben gehen. Deswegen haben wir die Leiter oder die Stiege oder die Treppe, damit das nach oben das verbindet. Heute könnten wir vielleicht sogar Fahrstuhl sagen. Der entscheidende Punkt ist nicht die Mühe in diesem Bild, sondern die Verbindung von oben und unten. Darum geht es. Und die Engel, die hier auf- und absteigen, sind keine Bergsteigertypen mit Ausrüstung und angeseilt oder so, sondern das sind Engel. Wer weiß, ob sie überhaupt klettern müssen oder schweben können. Die verbinden das leicht miteinander. Das ist der entscheidende Punkt bei diesem Bild der Himmelsleiter. Und jetzt kommt die Antwort auf die ganzen bangen Fragen von Jakob. Und ich weiß nicht, ob nicht vielleicht auch wir manchmal bange Fragen haben. Ob auch nicht wir, nicht auch die sind, die manchmal sagen, ja, da ist eine große Berufung, die ist ausgesprochen, die gilt, aber haben wir nicht hier und da auch etwas versemmelt? Gibt es nicht auch bei uns Bruderstreit, vielleicht auch Schwesternstreit? Also ich stelle das hier nur so allgemein in den Raum, nicht, dass ich irgendwas gehört hätte. Gibt es nicht auch bei uns die bange Frage, wie geht's weiter mit unserer Gemeinschaft, der Schwesternschaft, mit dem DGD, mit der Christenheit in Deutschland oder Europa? Haben wir nicht auch immer mal diese Grenze, wo wir denken, ach, es hat sich mal leichter angefühlt, es war mal unbeschwerter? Wer kann uns eine Antwort geben? Und ich glaube, im Letzten und im Tiefsten kann nur Gott selber solche bangen Fragen beantworten. Wir können uns gegenseitig stützen, auch das ist wertvoll und wichtig, aber am Ende muss Gott selber antworten. Und hier antwortet er dem Jakob. Und er antwortet nicht gleich mit Jakob und seinem Problem. Die Reihenfolge ist anders. Ich bin der Herr, der Gott. Gott fängt ganz oben an. Das bedeutet, er spricht hier mit der höchsten Autorität. Da ist niemand drüber. Da ist auch niemand auch nur auf Augenhöhe. Es ist die alleroberste Autorität, die hier spricht. Die Finsternis muss da weichen. Niemand kann ihm substanziell widersprechen. Er kann es versuchen, aber er wird sich nicht durchsetzen. Nicht bei Gott. Die oberste Autorität. Ich bin der Gott. Und zwar deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Wer oft in der Bibel liest, hat das schon diese Formel im Ohr. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber so weit ist es hier noch nicht. Jakob ist noch nicht in dem Stand. Er ist ja noch unten. Er kämpft ja noch. Er ist noch auf dem Wege. Er ist noch nicht in der Legendenstatus. Jetzt noch nicht. Da ist es erstmal nur Abraham und Isaak. Und ich gebe euch das Land, darauf du liegst, dir und deinen Nachkommen. Dein Geschlecht soll werden wie der Staub der Erden. Das sieht jetzt wackelig aus. Du bist allein, du gehst in die Fremde, da ist nichts zu sehen. Und trotzdem wird daraus dieses große Geschlecht. Und ich bin mit dir und werde dich behüten und werde dich wieder hierher bringen. Gott beantwortet das, aber das Erste ist Gott selber. Und wisst ihr, das ist, glaube ich, immer so. Ich glaube, bei allen großen Schnittstellen, bei allen großen Berufungen, bei allen großen Sorgen, Gottes Wort zuerst. Übrigens auch schon zu Beginn dieser Welt. Am Anfang war das Wort, nicht unsere Sorge oder unser Kleinmut. Gottes Wort war buchstäblich das Allererste. Das war da so, als wir getauft wurden. Egal, ob als Kind oder als Erwachsener. Erstmal wird gelesen. Jesus sagt, geht hin in alle Welt und tauft. Und dann wird gefragt, du oder die Eltern, wollt ihr? Es war bei ihrer Berufung so. Ich kenne jetzt ihre individuellen Geschichten nicht, aber ich bin mir sehr sicher, da war zunächst Gottes Wort, Gottes Berufung, Gottes Geschichte mit ihnen, der sie gezogen hat in diese Berufung. Und dann haben sie an irgendeiner Stelle, wurden sie gefragt und sie haben gesagt, ja, okay, das ist mein Leben. Und dieser Gott, der spricht und sagt, es geht weiter, mein lieber Jakob. Ich führe dich weiter und deswegen wird dein Weg an den Ziel kommen, an das Ziel kommen. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht eine wunderbare Antwort? Und ich ziehe die Linie mal ganz groß. Jesus hat gesagt, die Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwinden. Unsere individuellen Geschichten mögen sich hier und da wackelig anfühlen. Wir mögen manchmal denken, um Himmels Willen, wie soll das weitergehen? Was soll daraus werden? Aber Jesu Wort steht. Pforten der Hölle werden seine Gemeinde nicht überwinden. Ich weiß, wir sind jetzt keine Pfingstgemeinde, aber trotzdem möchte ich an der Stelle es mal pfingstlerisch machen. Kriege ich ein Amen? Die Pforten der Hölle werden Gottes Gemeinde nicht überwinden.
Amen.
Danke. Denn es könnte sein, dass dieses ewige, es ist aber schwierig, früher war es aber besser, dass das manchmal keine tiefe Analyse, sondern einfach nur Kleinglaube ist. Dass es einfach nur bedeutet, unserem Gott nichts mehr zuzutrauen. Und solchen Stimmen sollten wir nicht allzu viel Raum geben. Jakob wacht auf und er weiß jetzt, Gott hat gesprochen. Manchmal weiß man es einfach. Das war jetzt nicht nur das Wort eines Predigers, einer Predigerin oder eines Seelsorgers. Manchmal weiß man, jetzt hat Gott zu mir gesprochen. Und er fürchtet sich. Es gibt einen Unterschied zwischen Angst und Furcht. Angst hatte er vorher. Angst war die Frage, die bange Frage, wie geht's ab morgen weiter in der Fremde? Angst ist die bange Frage, was wird aus der Gemeinde Jesu? Angst ist die bange Frage, was ist mit Klimawandel oder so. Das sind alles berechtigte Fragen. Aber wer sich von ihnen bestimmen lässt, der rutscht in die Angst. Diese Angst hat Jakob nicht mehr, weil er weiß, Gott ist mit ihm. Diese Furcht ist was anderes. Das ist die Ehrfurcht, dass Gott etwas ganz, ganz Besonderes ist. Dass er ja unser Freund, aber zugleich unser Herr ist. Zugleich der Schöpfer, zugleich der Regierer. Diese besondere Furcht sagt, wow, Gott hat hier wirklich gehandelt. Dieser Moment. Und dann nimmt er diesen Stein und macht den Stein zu einem Mini-Heiligtum. Später wird das große Heiligtum Bethel daraus. Erstmal ist es jetzt nur dieses Mini-Heiligtum provisorisch. Er gießt Öl drauf und er zieht er dann weiter. Er wird dahin zurückkommen. Erst später wird es zum Heiligtum. Aber er markiert den Ort. Und manchmal ist das so, dass es auch Orte gibt, die eine besondere Bedeutung haben in Gottes Geschichte mit den Menschen, die eine besondere Ausstrahlung haben, eine besondere Geschichte. So wie hier, ihr Hebronberg, der auch für uns als SMD so eine besondere Geschichte und Bedeutung hat. Einmal im Jahr feiern wir hier unsere große Herbstkonferenz. Jetzt auch wieder in wenigen Wochen werden wir wieder hier sein mit vielen Menschen. Die Hensoldshöhe ist so ein Ort für die Verbindung, die wir hier haben. Und manche andere auch. Geografisch ist das zufällig. Ja, wenn man das jetzt irgendwie das Profil anschaut, ja gut, das sind meistens oft, oft sind es Hügel, aber das ist ein bisschen zufällig, es hätte auch ein anderer sein können. Aber manchmal ist es in Gottes Geschichte so, dass sich in manchen Orten jedenfalls für eine Weile etwas verdichtet. Und dann dürfen wir auch das dankbar annehmen, auch wenn wir wissen, dass Gott natürlich überall ist. Und manchmal ist es so, dass aus ganz kleinen Anfängen Großes wird, wie hier mit diesem einen Stein das Heiligtum. Ich habe gelesen bei Ihnen, dass Sie 1928, also jetzt nicht Sie persönlich, aber Ihre Schwesternschaft, eine erste Schwester nach China entsandt hat zur Mission. 1928. Das ist jetzt fast 100 Jahre her. Und das war damals sicherlich ein kleiner Anfang. Es gibt jetzt Experten, die sagen, solche Zahlen sind immer etwas unklar, man hat sie nicht exakt, die Zahl der Christen in China ist schwer zu ermitteln, weil viele Gemeinden im Untergrund sind und nicht, man kann jetzt nicht einfach eine staatliche Statistik befragen, aber es gibt Experten, dass die sagen, es könnte sein, dass im Jahr 2030 China das Land mit den meisten Christen in absoluten Zahlen weltweit ist. Wir wissen nicht, ob es so sein wird, aber es ist durchaus denkbar. Gut, die haben auch die größte Bevölkerung mit Abstand, aber trotzdem. Beachten wir nie diese kleinen Anfänge. Ich kann mir vorstellen, dass Ihre Schwester 1928 auch gezittert hat auf diesem langen Weg mit dieser langen Ungewissheit. Und sie war natürlich nicht die einzige Missionarin in China. Klar, es waren andere dabei, aber die haben alle gezittert. Und es waren alles wenige. Und was ist daraus geworden? Möglicherweise die größte nationale Christenheit auf der Welt. Und da geht noch was. Also, dass der chinesische Einfluss zunimmt, sagen ja alle, und wir haben meistens Angst davor, aber stellt euch vor, über diese Hintertür kommt christlicher Einfluss zurück nach Europa. In Iran passiert es schon, weil chinesische Arbeiter sind nicht im Verdacht der Regierung. Wenn Leute aus dem Westen kommen, werden die streng beobachtet, was sie da machen, aber nicht die aus China, die können unter der Hand missionieren. Also da sind Verbindungen, die wir nicht geplant haben, die weit über, zum Teil über unsere Vorstellungen hinausgehen, die unser Gott selber schafft und manchmal mit überraschenden Wendungen. Der kleine Anfang, aus dem etwas Großes wird. Ja, und mit Jakob geht's weiter. Und die Bibel gut kennen, wissen, auch das ist noch nicht der letzte Kampf, im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Es geht weiter mit Auf und Ab. Er wird zu einer Familie, es passiert weiter Chaos, es passiert später am Jabbok, der buchstäbliche Kampf mit dem Engel oder mit Gott selber. Und durch all dieses Auf und Ab macht Gott seine Versprechen wahr. Er kommt zurück, er wird dieses Heiligtum gründen und eines Tages wird man sagen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und ich sage einfach mal, mit unserer Lebensgeschichte ist es genauso. Unsere individuellen Bögen, so unterschiedlich sie sind, sie kennen alle schöne Tage und gute Tage, sie kennen alle Kampf, Auseinandersetzungen, Irritationen. Sie kennen Erfolge und Misserfolge. Meine Hoffnung für die Gemeinde Jesu begründet sich nicht in unserer Kampfesstärke. Sie begründet sich in Gott selber, der sagt, ich berufe euch, ich führe euch und ich führe euch bis ans Ziel. Das, was Herr Jakob hier zuspricht, gilt für uns alle, nicht die Sache mit dem Land, aber ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Und ich will dich nicht wieder herbringen in dieses Land jetzt in den geografischen Sinne, aber ich will dich in meine Ewigkeit bringen. Das Happy End, ganz am Ziel, das steht schon fest. Das hat Gott selber festgelegt. Und dann werden auch da, die Rückschau, ich glaube, ich vermute, wenn Sie auf Ihr Leben zurückschauen, da werden viele schöne Momente sein. Vielleicht erinnern Sie sich, wo Sie mal das Strahlen auf dem Gesicht eines Patienten gesehen haben, dem es wieder besser ging, der wieder Hoffnung gefunden hat. Das Strahlen bei einer Mitschwester, das Strahlen bei der Sonne. Und da sind dann auch die schweren Tage. Aber ich möchte enden mit einer kleinen Geschichte aus meiner ehemaligen Gemeinde. Wir hatten einen alten Pastor, der schon lange im Ruhestand war. Der hatte auch eine sehr spannende Lebensgeschichte, war als Soldat im Zweiten Weltkrieg in Russland schwer verwundet, sodass er eigentlich hätte sterben müssen nach den normalen Erwartungen. Und da sozusagen liegend in dem Lazarett ist Jesus ihm begegnet und hat ihn gleichzeitig körperlich geheilt und zum Christen gemacht. Und dann war er als Evangelist unterwegs, erst als Zeltevangelist, hat sogar so kleinere Erweckungen erlebt und später in der Gemeinde. Und dann war er jetzt schon im Ruhestand, viele Jahre, war schon über 80. Und dann kam ein junger Vikar, so ein stürmischer Vikar, der alles rocken wollte. Und der Vikar beschwerte sich darüber, dass manche in der Gemeinde aus seiner Sicht zu halbherzig sind. Und sagt dann, ja, wir müssen alle mehr tun und mehr arbeiten und konsequenter sein und nicht so halbherzig sein. Und Glauben heißt doch nicht herumgetragen werden wie in einem Kängurubeutel. Und dann sagte dieser alte Pastor, ach, du hast ja recht. Ja, wir sollen weniger halbherzig sein und wir sollen mehr tun. Und wir wollen die Gemeinde heißer sehen und brennender sehen. das stimmt ja alles. Aber weißt du was? Wenn du erstmal über 80 bist und viele Jahrzehnte mit dem Herrn unterwegs warst, dann wirst du wissen, am Ende, Glauben ist doch wie herumgetragen werden in einem Kängurubeutel. Das ist dieses Plus, dieser Überschuss von Gottes Bewahrung, von Gottes Durchführen, die wir hier in der Geschichte haben. Der wankende, zitternde, ängstliche Jakob und Gottes starkes Ich trage dich. Und ich glaube, genau das gilt für uns alle. Es gilt auch für unsere Werke, es gilt auch für die Gemeinden, es gilt für die Christenheit. Am Ende ist es doch Gottes Kängurubeutel und außerhalb von diesem Beutel wären wir buchstäblich verloren. Und so feiern wir ihr Leben in diesem Kängurubeutel. Was nicht heißt, dass sie nicht auch aktiv waren natürlich und weiter aktiv sind in ihren Möglichkeiten. Aber irgendwie ist es doch unser wunderbarer Herr. Seine Nähe, seine Wärme, seine Umarmung, sein immer wieder neues Ermutigen, sein immer wieder neues Führen, das sie geführt hat, das sie weiterführen wird, das Jakob geführt hat und das uns alle weiterführt. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Amen.